0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0816 Alle Tassen im Schrank. Ich habe heute Thomas hier bei mir im Interview und Thomas hat einen ganz bunten beruflichen Hintergrund. Thomas ist nämlich Krankenpfleger, Theologe, hat auch Sozialmanagement gelernt und ist Heilpraktiker für Psychotherapie und Existenzanalytiker und Logotherapeut. Herzlich willkommen, Thomas.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr. Wir wollen heute über Logotherapie und Existenzanalyse sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass viele das noch gar nicht kennen, weil der Ansatz hier in Deutschland ja auch gar nicht so verbreitet ist. In anderen Ländern ist es anders. Was ist das denn eigentlich, Logotherapie und Existenzanalyse?
Ja, das ist eine Methode oder eine Schule zur Behandlung, Begleitung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ist begründet worden von Viktor Frankl. Der hat in Wien gelebt und gewirkt. Man sagt auch die dritte psychotherapeutische Schule sozusagen als Ergänzung zu Freud und Adler. Und es zielt eben darauf ab, vor allen Dingen Menschen in Sinnkrisen oder Lebenskrisen auch zu begleiten, ihnen wieder Zugang zu geben oder ihnen behilflich zu sein, wieder Zugänge zu bekommen zur eigenen Wertorientierung. Wieder zu begreifen, was eigentlich für sie wichtig ist im Leben.
Ich finde ja bei den therapeutischen Schulen auch immer ganz, ganz spannend, welcher Mensch hat das mit welchem Lebenshintergrund eigentlich entwickelt. Und Frankl hatte da ja auch eine sehr beeindruckende Geschichte. Magst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen, was so sein Ursprung ist?
Ja, genau. Also er ist im 20. Jahrhundert eben groß geworden, hat zunächst Arzt, ist als Arzt ausgebildet worden, hatte da ein Studium absolviert in Wien und ist Neurologe geworden und ist da dann schon im Lauf seines Studiums eben auch mit Freud und seiner Methode in Berührung gekommen und hat sich dann sehr dafür interessiert, eben für die seelischen Erkrankungen auch, war dann tätig in Wien auch, schon auch in der Ausbildung hat er sich für die Studenten engagiert, gerade auch für Studenten, die jetzt irgendwie suizidale Probleme hatten. Also da hatte er mit einigen Mitstudenten auch schon eine Initiative gestartet, um die zu unterstützen oder zu beraten zu können. Und genau, das war dann in den 30er Jahren, wurde ja in Österreich auch der Nationalsozialismus hat sich immer mehr verbreitet und damit eben auch eine Judenfeindlichkeit. Und das bedeutete für die Familie von Viktor Frankl, dass die zunehmend eben auch durch den Nationalsozialismus verfolgt wurden. Ihn betraf das dann relativ spät, Ende der 30er Jahre, weil er eben immer noch auch durch seinen Beruf ein Stück weit geschützt war und ist dann aber tatsächlich auch wie auch praktisch seine gesamte Familie in Konzentrationslager gekommen und hat da dann eben auch, kann ich vielleicht nachher nochmal ausführlicher erzählen, auch eine sehr bekannte Autobiografie geschrieben, wo es eben darum geht, wie überlebt man in einer solchen Situation der Verfolgung und der täglichen Bedrohung durch den Tod und hat da auch ein Stück weit diesen Ansatz, den er schon vorher auch anfänglich entwickelt hatte, nämlich dass die Sinndimension für den Menschen ganz entscheidend ist, für die seelische Gesundheit, aber auch zum Überleben in so einer Situation halt weiterentwickelt. Und genau, hat das dann eben Logotherapie benannt. Also Logos als das Wort, was sozusagen sinnstiftend ist, was für den Einzelnen im Mittelpunkt steht als zentraler Wert. Genau, und hat dann eben lange auch noch gearbeitet, auch wieder in Wien, ist dann viel in die USA gegangen, auch schon als Professor. Ja, das vielleicht so als ganz kurzer Abriss zu Viktor Frankl.
Ich fand es sehr beeindruckend. Ich war ja dieses Jahr in Wien und da gibt's auch ein kleines Viktor Frankl Museum. Ganz schön gemacht, kann ich empfehlen. Und da kann man auch ein paar Videos und Interviews mit ihm sehen. Und dann beschreibt er diese Situation, wie er nach dem Konzentrationslager wieder vor einem neuen Leben stand und seine Familie war tot, seine Frau war tot. Und ich glaube, er hat sinngemäß etwas gesagt, ja, entweder kann man sich jetzt einen Strick nehmen oder man sucht nach was Neuem. Und fand das sehr berührend. Also auch gerade vorher, weil er ja irgendwie die Möglichkeit gehabt hätte, auch auszuwandern, dem zu entkommen und auch wegen seiner Eltern irgendwie geblieben ist. Und das, ja, fand ich sehr berührend, dieses, ja, wieder vor einem ganz leeren Blatt Gefühl zu stehen.
Ja, seine Frau oder die Beziehung zu seiner Frau, die hat in der Zeit des Konzentrationslagers auch eine wichtige Rolle für ihn gespielt. Er beschreibt da auch, dass er im Prinzip täglich an sie gedacht hat und dass das für ihn auch sozusagen das mögliche Wiedersehen nach dieser Zeit für ihn auch das Überlebenselixier war. Also dass das ihn auch davor bewahrt hat, sich aufzugeben. Und genau, viele sind da ja aufgrund von Krankheiten auch zusammengebrochen aufgrund des Hungers, aber eben auch dort einige, die dann Selbstmord gemacht haben, die Suizid gemacht haben aus der Verzweiflung heraus. Und er beschreibt dann, dass das so das eine war, was ihn davor bewahrt hat, so die weiterhin innige Beziehung zu seiner Frau.
Wie bist du denn, bevor ich jetzt genauer frage, was es eigentlich praktisch damit auf sich hat als Therapieverfahren, wie bist du denn überhaupt zur Existenzanalyse und zur Logotherapie gekommen? Kennt man jetzt ja hier viel weniger.
Ja, es war jetzt nicht so, wie soll ich mal sagen, so groß von mir gesucht, geplant. Ich war auf der Suche nochmal auch als Ergänzung zu meinem Beruf nach einem Verfahren, wo ich ein bisschen therapeutisch nochmal mich ausbilden lassen kann. Und die Existenzanalyse und Logotherapie gehört ja zu einem humanistischen Verfahren. Die waren mir oder sind mir eigentlich sympathischer, so vom Grundansatz, auch von der Arbeitsweise her. Passt auch besser zu meinem Arbeitsumfeld, sage ich mal so, weil es eben mehr auf Augenhöhe ist. Und ja, deswegen war es im humanistischen Bereich. Und dann habe ich Viktor Frankl, hatte eine gute Freundin von mir, die hatte ihn mal im Vortrag erlebt und war damals sehr beeindruckt gewesen von ihm als Person. Genau, das war sicherlich so eine zweite Motivation, dass ich einfach dachte, das ist, glaube ich, eine sehr interessante Persönlichkeit, die diesen Ansatz begründet hat. Und da war von vornherein ein Interesse da. Und dann kamen so praktische Gründe dazu, weil das ganz gut erreichbar war, auch von den Orten her, wo dann die Ausbildung stattfand. Das war in der Nähe von Worpswede, wo ich gut das einrichten konnte. An den Wochenenden waren immer die Ausbildungseinheiten, das ich dann auch ganz gut vereinbaren konnte. Also praktische Gründe spielten da auch eine Rolle.
Wie sah die Ausbildung aus? Was hast du da gelernt?
Genau, es war eine zweijährige Ausbildung, also über zwei Jahre zog sich erstmal die Theorie hin. Und man hat natürlich so die wichtigen Therapiebausteine gelernt. Man hat sich ausgetauscht über auch ein Stück weit über das Verständnis des Menschen in dieser Logotherapie und Existenzanalyse. Wir haben dann immer auch ausführlich in der Ausbildung selber einzelne Probleme gemeinsam versucht zu bearbeiten aus dem Kreis heraus oder aus den Familien des Kreises heraus. Begleitet viel durch Supervision. Also es gibt einen Teil Einzel-Selbsterfahrung, wie das in den meisten Therapieausbildungen ja auch der Fall ist. Und dann eben Supervision zu praktischen Fällen, die man gerade hatte aktuell, die dann supervidiert wurden, also praktisch von erfahrenen Ausbildern dann begleitet wurden und kommentiert wurden.
Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn du mit einem Menschen in der Art und Weise arbeitest, wie blickst du auf den Menschen? Was macht so eine humanistische Perspektive aus? Und wenn ich jetzt zu dir käme, in eine Therapie, in eine Sitzung, was würde da eigentlich passieren? Wie wird das ablaufen?
Ja, also im Mittelpunkt dieser Therapie steht das Verständnis von dem Menschen als Person. Und das meint, der Mensch wird immer vorwiegend gesehen als jemand, der Freiräume hat, der Entscheidungsmöglichkeiten auch hat, der auch Verantwortung übernehmen kann. Ist ja stark geprägt auch vom Existenzialismus. Das heißt, zu sagen, der Lebensweg des Menschen ist nicht irgendwie vorgezeichnet, sei es vom Inneren oder auch von der äußeren Umwelt, zumindest nicht nur, sondern es gibt eben immer Möglichkeiten und auch die Herausforderung an jeden einzelnen Situation zu gestalten, sich zu entscheiden und da wirklich zu agieren, zu sagen, das ist sozusagen jetzt mein Weg, das ist meine Form des Umgangs mit einer Situation, in einer Begegnung, immer wieder auch dafür offen zu sein, die zu gestalten auf meine Art und Weise. Also die Freiheit des Menschen, die Entscheidungsmöglichkeit des Menschen, die steht sicherlich im Mittelpunkt dieses Ansatzes. Und ich glaube, was den dann auch unterscheidet in der Praxis, ist, man guckt eben natürlich auch auf die Problematik, die dann ja oft den Einzelnen auch in die Beratung hineinführt. Aber man bleibt dabei eben nicht stehen, sondern guckt, was bedeutet das für den Einzelnen? Was ist darin die Herausforderung für den Einzelnen? Wie möchte er sich dazu positionieren zu der Problematik und darauf eigentlich den Fokus zu setzen?
Also etwas sehr Schöpferisches auch. Mir kommen so zwei Wörter in den Sinn, nämlich die Freiheit und die Verantwortung.
Mhm.
So flapsig gesagt, das ist ja was anderes, als wenn ich ein Manual habe, wo bestimmte Schritte vorgegeben sind und dann heißt es jetzt der Schritt und dann der, sondern ich bin vielmehr auf mich selber zurückgeworfen.
Mhm. Genau. Also so ein Manual gibt es da eigentlich nicht. Es gibt natürlich bestimmte, ja, wie soll ich mal sagen, Methoden, die auch entwickelt wurden im Laufe der Jahrzehnte so in dieser Schule, aber es gibt genau eigentlich das Wesentliche findet statt in der in dem Austausch untereinander, ne? Das ist nicht von vornherein festgelegt. Es ist auch immer wichtig da drin, dass eben die Begegnung, dass dafür eben auch Raum da ist, auch eben, dass das sozusagen, dass ich nicht als Wissender da reingehe in die Beratung oder in die Therapie, sondern nur als Fragender, so, und auch mich selber und irgendwelche möglichen Lösungen auch immer wieder neue Hinterfragender. Das ist ganz wichtig. Also immer wenn ich glaube, etwas gefunden zu haben oder etwas verstanden zu haben, dann geht's eigentlich nochmal wieder neu los und ich schaue mit der Person das an und frage, ist es das oder ist es vielleicht noch was anderes oder etwas darüber hinaus?
Hast du vielleicht mal so ein Beispiel, was man gut anonym erzählen kann oder was frei kreiert ist, wie so eine Behandlung verlaufen könnte?
Ja, genau. Wir hatten ja im Vorfeld schon mal auch gesprochen über einen Fall, den ich über einen längeren Zeitraum begleitet habe. Das war ein Mensch mit einer sehr schweren Depression, die sich schon sehr ungewöhnlich eigentlich über Jahrzehnte schon manifestiert hatte und jemand, der, wo die Depression also so weitgehend war, dass er auch, dass man mit ihm wenig kommunizieren konnte. So, also das Gespräch auch sehr mühsam war am Anfang, wo es wirklich darum ging, in ganz kleinen Schritten auch zu gucken, okay, wo sind wieder Handlungsmöglichkeiten und auch in ganz kleinen Schritten immer wieder mit ihm zusammenzuschauen, okay, wo konnte er denn auch mit seiner schweren Depression noch Entscheidungen treffen, Dinge so oder anders machen. Freiräume können ja manchmal auch Stellungnahmen sein. Also wie beurteile ich gerade eine bestimmte Situation oder mein Lebensalltag? Auch das ist ein Stückchen Freiheit. Gerade in der Depression sind die Handlungsmöglichkeiten ja sehr eingeschränkt, aber vielleicht gibt es dann Möglichkeiten nochmal zu überlegen, ich kann das jetzt, kann mich innerlich da auf die eine oder andere Weise zu stellen.
Was könnte so eine kleine Entscheidung sein im Alter?
Zum Beispiel mich zu äußern, wie geht es mir, oder mich dazu nicht zu äußern.
Mhm.
Ja, also ein Stück weit mich zu zeigen, in dem, wie es mir gerade geht, oder mich da zu verschließen. Auch zum Beispiel dann auch so mit so Dingen wie Pflege, sich selber pflegen, ja, an dem Tag. Also gehe ich ins Bad oder nicht? Stehe ich zu einer bestimmten Zeit auf oder nicht? All solche Dinge, das geht ja oft dann sehr kleinschrittig voran. Aber das Wichtige dabei ist eigentlich, war in meiner Arbeit auch immer, sich klar zu machen, okay, da stehe ich vor Entscheidungen, die ich treffen kann. Ja, nicht darauf zu schauen, was ist mir jetzt nicht möglich, es geht alles nicht, sondern einfach zu gucken, okay, wo sind so kleine Dinge, die kann ich tun oder ich kann sie nicht tun oder mit welcher Haltung mache ich sie auch.
Wie entscheide ich mich heute und ich kann mich nicht entscheiden?
Ja, das vielleicht noch an der Stelle ist auch vielleicht ganz interessant zu sehen, also Existenzanalyse meint so etwas aus der, sich eine Position auch zu erarbeiten, zu verschaffen, aus der Ebene heraus, der Gewohnheiten, der Verhaltensmuster und da nochmal drauf zu schauen. Also wirklich zu sehen, zu sagen, so und so handle ich und genau, vielleicht dann auch in einem bestimmten Schritt möchte ich so sein, möchte ich mich so verhalten, aber sich erstmal diese Position der Selbstbeobachtung auch zu schaffen. Das ist auch schon so ein Erleben. Ich stecke darin nicht nur fest in meinen festgefahrenen Verhaltensweisen, sondern ich kann da auch drauf schauen. Ich kann auch zu mir selber Stellung nehmen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Anteil von Freiheit.
Hast du dazu Lieblingsmethoden oder Lieblingsfragen?
Naja, gut, das ist, glaube ich, im Gespräch ganz gut möglich auch, mal aus dem Beschreibenden herauszugehen und einfach zu fragen, ja, wenn Sie sich jetzt so anschauen, in dem, wie Sie so handeln oder na, wie Sie sich so verhalten, sind Sie denn damit zufrieden oder sind auch so Fragen, wenn Sie jetzt gucken, wir würden jetzt in einem Jahr immer noch genau so das auch machen. Wie wäre das für Sie? Wäre das für Sie befriedigend oder kommt da in Ihnen ein Impuls an Veränderungen auf? Genau, ich glaube, mit so neuen Fragen kann man das mal nach und nach auch erarbeiten.
Ja, wenn du das sagst, dann da kommt bei mir assoziativ sofort die Brücke zur Philosophie. Jetzt musste ich gerade an Nietzsche denken mit der Frage, wenn es in einem Jahr noch so wäre, so der Frage, wenn sich das Leben immer wiederholt und inwieweit spielt denn Philosophie in das Verfahren mit rein?
Mhm. Ja, hat schon eine große Bedeutung. Also Viktor Frankl selber hat sich viel mit Philosophie auch beschäftigt. Also ich habe ja schon gesagt, der Existenzialismus spielte eine große Rolle. So. Und auch wenn du jetzt Nietzsche ansprichst, da hatte er immer ein Lieblingszitat, nämlich wer ein Wozu hat, der erträgt fast jedes Wie. Wo er auch sagte, das ist eigentlich fast auch so diesen Ansatz ganz gut zusammen. Also es geht immer darum, auch zu wissen, wofür man etwas macht oder aber auch, warum man etwas erträgt. Darüber hat man eine ganz andere Kraft nochmal, Situationen auch zu bestehen. Ja, und insgesamt eben vom Menschenbild her auch, ne, weil das ist ja, war im 20. Jahrhundert, sag ich mal so, 19. 20. Jahrhundert ja sowieso eine große Frage, wie frei ist der Mensch überhaupt? Die Entscheidung, wie groß ist der Entscheidungsrahmen? Spielt ja eben auch im Bereich der Therapie eine große Rolle. Also wie weit ist der Mensch von seinen Bedürfnissen eventuell geprägt oder von seinen Trieben? Seinen Triebimpulsen geprägt oder eben auf der anderen Seite auch, wie stark ist er von der Umwelt geprägt, von seinem Gewordensein, an den Genen vielleicht geprägt. Und da ist eben der Existenzialismus ja nochmal ein Gegenentwurf zu gewesen, der dann auch gesagt hat, ja, das gibt es alles als Grundlage, aber letztendlich der Mensch durch sein Verhalten, durch seine Entscheidung, gestaltet sich erst als Wesen, ja. Erst darin, wie der Mensch sich verhält, wie er sich entscheidet, wird er zu dem Wesen, was er dann konkret auch ist. Von daher spielt so Philosophie oder diese philosophischen Diskussionen da schon auch eine große Rolle.
Das heißt, da würde man den freien Willen annehmen und auch sehr in den Vordergrund stellen. Der Wille, ja, die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden.
Ja, das vielleicht nochmal das Besondere auch da drin, das ist dialogisch gedacht. Das heißt, der freie Wille entwickelt sich nicht in einem luftleeren Raum, sondern indem ich mich ansprechen lasse von anderen Menschen, von Situationen, von Herausforderungen. Also dieser Ansatz ist stark dadurch geprägt, ich bin offen für die Welt. Ich merke, da ist etwas, wo ich gefordert bin als Mensch, ne, wo ich eine Möglichkeit habe, mich einzubringen, und indem ich darauf Antwort gebe oder eben nicht Antwort gebe, prägt das wiederum mich als Mensch in meiner Entwicklung. Ja, also es ist immer stark als Dialog gedacht, auch diese Entscheidung oder diese Willensfreiheit.
Wenn du das so sagst, stelle ich mir vor, das ist so eine Entdeckungsreise, ein Entdeckungsprozess, und ich frage mich, erlebst du es so oder hast du es so erlebt, dass da auch ähnliche Antworten kommen oder ähnliche Dinge, auf die Menschen im Prozess immer wieder stoßen, wo die sagen, ja, das ist es, was mir Sinn gibt.
Sinn ist ja oft so ein bisschen assoziiert mit irgendwie so absoluten Werten oder Konzepten oder so, was man so entdecken muss im Äußeren. Und das ist, glaube ich, auch so ein Missverständnis teilweise jetzt, was die Logotherapie betrifft, als ob man in dieser Therapie jetzt sozusagen so den Lebenssinn entdecken könnte, der einem dann leitet durch das restliche Leben. Das ist damit eigentlich nicht gemeint, sondern der Sinn wird dann fühlbarer, spürbarer, sichtbarer, wenn ich eben mich öffne, wenn ich eben bereit bin, auch zu gucken, was sind meine Möglichkeiten, was ist vielleicht das, was mich jetzt gerade anspricht in einer Situation, was ist meine Verantwortung auch in bestimmten Situationen, vielleicht auch meine Verantwortung für einen Menschen. Und indem ich das wahrnehme, dadurch entwickelt sich ein sinnvolles Leben. Also wenn ich Verantwortung übernehme für einen Menschen oder in einer gesellschaftlichen Situation jetzt Verantwortung übernehme, darin erlebe ich mich als einen sinnerfüllten Menschen, und das lässt sich sozusagen jetzt nicht irgendwie in eine Definition bringen.
Ach schade, jetzt wollte ich dich gerade fragen, was ist dieser Zustand, sich sinnerfüllt zu fühlen? Kann man den beschreiben? Kann man den einfangen?
Ja, indem ich wirklich das wahrnehme, wodurch ich mich angesprochen fühle. Indem ich ausweiche zum Beispiel. Also ich denke, wir Menschen sind ja Beziehungswesen. Also ich glaube, vieles von dem, was ich jetzt sage, spielt sich sowieso in Beziehungen ab. Sei es also einer partnerschaftlichen Beziehung, familiären Beziehung, beruflichen Beziehung. Und da, glaube ich, erleben wir das ja täglich. Es gibt Beziehungsangebote, es gibt Situationen, wo ich merke, ah ja, da braucht mich ein Mensch, da bin ich gefordert, oder zum Beispiel, da wäre jetzt ein Moment, mich zu zeigen, mich zu öffnen. Und indem ich das dann auch wahrnehme, und eben sehe auch als eine Möglichkeit, wichtig zu werden für einen Menschen vielleicht. Darin entwickelt sich auch das Empfinden von sinnerfüllten Leben. Ne?
Ja, da kommen mir ganz viele Assoziationen zu so anderen Theorien, wenn du das sagst. Und so ein Wort, das in mir entsteht, ist das ja vom authentisch sein. So in sich reinfühlen, authentisch sein und sich damit zeigen und einen Platz in der Welt damit einnehmen?
Genau. Also es braucht den Zugang zu sich selber auch, was du ja auch sagst, ne? Dieses authentisch sein. Und was man jetzt im Lauf der Jahrzehnte nochmal stärker entdeckt hat, also Viktor Frankl, das war ja eher ein intellektueller Zugang auch zur Therapie, dass das Emotionale da natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Also sich auch nicht nur in, also nicht nur auf einer intellektuellen Ebene zu wissen, das und das ist jetzt zu tun, sondern auch zu spüren, wo ist mein Platz, meine Verantwortung, wie geht es mir gerade, ne, wo fühle ich mich verbunden, auch genau sich auch im Emotionalen nochmal besser zu verstehen als Mensch. Das ist, glaube ich, nochmal jetzt auch eine Entwicklung gewesen innerhalb der Existenzanalyse, diese Dimension noch mit reinzunehmen.
Ja, ich musste an diese eine Anekdote, die ist mir so hängen geblieben, auch aus dem Frankl-Museum denken. Da hat er erzählt, dass er, ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder, dass er sich gefragt hat, wovor er eigentlich noch Angst hat. Und dass er dann auf den Punkt kam, ja, ein Flugzeug selbst zu fliegen, ohne Funkkontakt zum Boden zu haben, das wäre etwas, wovor er Angst hat. Und dann hat er Flugstunden genommen und genau das gemacht. Und dann hat ihm sein Flugtrainer gesagt, so, jetzt bist du soweit. Und er dachte sich, ach, naja, 1-2 Stunden vielleicht noch. Und der Fluglehrer hat gesagt, nee, du bist soweit, ich habe Erfahrung, ich kann das sagen. Und dass er in dem Moment so einmal überschlagen hat, ah ja, gut, wenn jetzt was passiert, gut, meine Frau kriegt die Rentenbezüge, das und das habe ich erledigt, ja gut, dann kann ich das jetzt auch machen. Und hat es dann auch gemacht und dachte ich auch, ja, das, ich finde, da wurde er sehr, auch spürbar in der Art, wie er so tickt.
Ja, genau. Ja, er hat da, glaube ich, viel auch immer wieder versucht, so gegen seine Begrenzung anzuarbeiten, ne? Auch gegen seine existenziellen Ängste auch. Ich habe da eine andere Szene auch oder in Erinnerung aus seinem Leben, wo er erzählt, warum er das Klettern begonnen hat. Er ist nämlich viel auch in den Bergen immer gewesen, an Wochenenden in seiner Freizeit und eigentlich weniger aus einer Begeisterung erstmal heraus, sondern auch weil er Höhenangst gehabt hat. Passt ja auch zu dem Fliegen dann ganz gut. Und er dann immer wieder halt gesagt hat, nee, ich will mich durch meine Ängste halt nicht so einschränken lassen, nicht so dominieren lassen, sondern ich entscheide, was ich mache. Ich möchte mich da einfach frei fühlen. Und das war eben seine konkrete Angst. Und deswegen hat er sich bewusst dieses Hobby ausgesucht, um immer wieder sich vielleicht auch ein Stück weit zu zeigen, ich kann das überwinden. Ja, es gibt eine Instanz in mir, die ist eben stärker als meine Angst. Und diese Instanz, die trainiere ich. Ja, also von daher ist das, glaube ich, ganz vielsagend.
Ja, ich finde es ganz spannend. Das macht, finde ich, Sinn, wenn du sagst, ja, das wurde noch weiterentwickelt und die Emotion spielt jetzt noch eine andere Rolle. Fallen dir dazu Interventionen oder Methoden ein? Auf welche Weise hat die Emotion Einzug gehalten in das Verfahren?
Ja, diese nochmal die Methoden, die auch stärker in die Reflexion gehen, wo nochmal die Beziehung zu sich selber auch in den Mittelpunkt gerückt wird. Also nicht nur die Beziehung jetzt zu anderen oder zu Situationen, sondern die Stellungnahme zu mir selber. Und eben auf dieser Grundlage, der erste Schritt ist immer erst einmal sich wahrzunehmen, wie geht es mir jetzt eigentlich? Und dann eben auch als zweites zu schauen, was für ein Gefühl löst das aus? Ja, also ist das, wenn ich mich jetzt so betrachte in meiner Lebenssituation, macht mich das eher traurig? Ne? Woher kommt die Trauer? Was sagt die Trauer? Was ist das? Was ist dieser Teil der Trauer in mir selber? Ja, wie, und dann eben als dritte Position, das ist dann eben immer wieder das Typische, wie stelle ich mich dann auch dazu? Ja, also zu der Situation, aber auch zu dem Gefühl, was in mir ist. Ist das etwas, was ich als stimmig, als passend empfinde? Möchte ich das überwinden vielleicht? So, also da immer wieder diese, also es ist immer so ein Dreiklang eigentlich. Ich nehme erstmal wahr. Ja, in erster Position, ich gucke sozusagen, was sind meine inneren Reaktionen, die erstmal nicht, wo ich nicht entscheiden kann, sondern die sind einfach da. Also ich werde zum Beispiel ängstlich in einer bestimmten Situation. Eine Begegnung macht mir immer wieder Angst. Ja, und dann aber möchte ich dabei stehen bleiben. Also diese Stellungnahme als dritter Schritt dann auch, ne?
Ich könnte mir vorstellen, dass es ja eine Schwierigkeit sein kann in so einem Therapieprozess, dass jemand kommt, sehr lange ein Problem mitbringt, vielleicht auch selbst sich sehr hilflos und ratlos fühlt, und dann erstmal denkt, jetzt sitze ich dem Experten gegenüber. Und dann dachte ich gerade bei der Frage, wie stelle ich mich denn dem Gefühl gegenüber, könnte ja so etwas sein, was vielleicht häufiger passiert, dass jemand sagt, ja, wie mache ich es denn jetzt richtig? Wie gehst du mit so einer Situation um?
Ja, ich würde dann grundsätzlich erstmal sagen, dass ich das nicht weiß. Wann ist das richtig? War das richtig, die Beurteilung dafür, was richtig ist oder nicht, ja, in dem Menschen selber liegt, das von außen nicht zu beantworten ist. Also ich versuche da eigentlich nicht meine Maßstäbe sozusagen hineinzutragen, weil manchmal, das finde ich zum Beispiel auch immer bedeutsam, zu schauen erstmal, warum sind denn Dinge so, wie sie sind. Erstmal, also auch Verhaltensweisen, unter denen man vielleicht gerade aktuell leidet, haben ja erstmal auch ihren Wert. Das hat sich ja aus bestimmten inneren und äußeren Gründen so etabliert. Also wenn jemand meinetwegen jetzt kaum noch das Haus verlässt, es ist vielleicht ein Thema oder kann dann ein Thema sein, mit dem jemand in die Beratung kommt, aber dann erst mal zu schauen, okay, ne, was hat das denn für Gründe? Warum ist vielleicht das Zuhause sein dann auch noch ein ganz wichtiger Schutzraum, den es woanders nicht mehr gibt? Was ist denn zu Hause anders als im Äußeren? Was für Vorteile hat das denn? Weil auch darin wird ja deutlich, wiederum, da hat ein Mensch vielleicht unbewusst, aber Entscheidungen, kleine Entscheidungen getroffen, zu Hause zu bleiben. Und dann kann man an der Stelle wieder gucken, okay, möchte er oder sie diese Entscheidung vielleicht jetzt mal anders treffen, mal ein Risiko eingehen. Und was braucht es dann vielleicht, um diese dann an der Stelle mal sich anders zu entscheiden? Aber erstmal anzuerkennen, so dass wie es bisher läuft, auch wenn es viele Nachteile hat, hat auch seine Gründe.
Für wen würdest du sagen, ist Logotherapie ein guter Ansatz? Gibt's da bestimmte Voraussetzungen oder Umstände, Eigenschaften, wo du sagen würdest, da ist eine andere Therapieform besser?
Ja gut, es geht bei der Logotherapie schon ja viel um den Austausch auch. Also ich glaube, es braucht schon auch eine Möglichkeit, sich gut äußern zu können. Und auch eine gewisse Reflexionsfähigkeit braucht es, glaube ich. Ja, das sind so die Grenzen, würde ich mal sagen. Wenn das nicht so gegeben ist, jemand aus welchen Gründen auch immer sich nicht äußern möchte oder da nicht so sprachlich vielleicht sich auch nicht so äußern kann, dann ist das wahrscheinlich nicht so hilfreich. Weil es auch da ganz interessante Anekdoten gibt von Viktor Frankl, dass er so mit Menschen gearbeitet hat, die, sage ich mal, sich da nicht so gut äußern konnten, ihre Lebensumstände oder sich nicht so beschreiben konnten, sehr einfach waren, vielleicht irgendwie vom Land kamen damals in Österreich und so. Und er dann auch so Methoden hat, mir fällt also diese paradoxe Intervention zum Beispiel ein. Also wenn mit Ängsten jemand zu ihm kam und sagte, ne, ich habe so einen Waschzwang entwickelt und wasche mir dauernd die Hände, und wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt groß in die tieferen Beweggründe einsteigen konnte, und er dann aber so eine Methode hatte, wo er gesagt hat, wie lange waschen Sie denn Ihre Hände? Ja, also täglich eine halbe Stunde mindestens, ne? Und dann hat er gesagt, ab morgen waschen Sie mindestens 2 Stunden Ihre Hände. Und Sie hören nicht auf, bevor die so richtig rot sind und die Seife aufgebraucht ist. Also praktisch auch da nochmal zu gucken, wieder das Freie zu wecken, also nicht der Zwang diktiert das Handeln, sondern ich, und ich gehe nicht gegen den Zwang an, weil das irgendwie nicht möglich ist, sondern ich gehe in die Richtung noch viel weiter. Ich weite das Feld nochmal aus, und dann erzählte, dass dann nach 2 Wochen die Frau dann wiederkam und sagte, das habe ich nicht geschafft, Herr Professor. Also 2 Stunden mich waschen da. Und aber stellen Sie sich vor, also dieses Bedürfnis, mir dauernd die Hände zu waschen, das ist jetzt kaum noch da. So, also ich glaube, es gibt auch, wenn man fantasievoll ist, dann auch Methoden, dass man das halt dann auch, genau, ein bisschen jenseits der großen Erklärungen oder des Austausches dann auch ganz wirksam machen kann.
Gab es was, das dich überrascht hat?
Also eigentlich überraschen mich Menschen ständig, weil ich finde es immer bewundernswert, wie Menschen auch in ganz schwierigen, unter ganz schwierigen Umständen vieles meistern und Lösungen entwickeln für ihre Themen und für ihre Probleme. Also wie tapfer viele Menschen sind. Das finde ich immer wieder überraschend und auch bewundernswert.
Gibt es goldene oder besonders schwierige Momente, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Also goldene Momente, das ist, glaube ich, immer, wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, ich habe mir was ganz Neues erschlossen, ich bin jetzt wirklich einen Schritt weiter gekommen und freue mich so, dass ich jetzt, ne, dass sich da was geklärt hat für mich. Also wenn dann diese Momente sind, wo jemand das spürt, ah ja, jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Ich kann irgendwie eine Problematik, die mich vielleicht lange begleitet hat, hinter mir lassen. Und das kann ja, glaube ich, ganz vieles sein. Das ist immer schön, wenn es solche Momente gibt, finde ich. Dieser Moment der Anerkennung, dass ein Problem oder ein Leid überwunden wurde.
In welchen Lebensbereichen kann sich denn Sinn eigentlich zeigen?
Ich denke, da kann man so 3 verschiedene Dimensionen unterscheiden. Also das, was uns vielleicht so am ehesten auch kommt, ist, wenn wir tätig sind. Also irgendwie etwas verwirklichen wollen, etwas in Angriff nehmen, ein Projekt haben, was wir umsetzen und dann uns das auch gelingt, das zu verwirklichen, dann das Ergebnis haben, also so in diesem Bereich des kreativen Tuns, sage ich mal, kreativen Bereich, was wo wir merken, aus mir heraus gestalte ich etwas. Das Zweite, was auch, finde ich, eine schöne Art ist, wo wir Sinn erleben können, ist im Erleben. Also zum Beispiel, ich gehe irgendwie in die Natur und merke so, ja, hier bin ich jetzt eins mit, bin ich Teil dieser Natur, oder ich genieße auch jetzt dir zu sein oder eben überhaupt auch die Genussthemen insgesamt, also dieses bewusste Erleben, das fühlt sich auch oftmals, dann brauche ich nichts anderes, dann merke ich jetzt, ist alles gut, so wie es ist. Das ist, glaube ich, so dieser zweite Bereich, wo man auch aktuell gut erleben kann, ah ja, mein Leben fühlt sich richtig und gut an. Und der dritte Bereich, das ist vielleicht der, auf den man so am wenigsten kommt, nämlich der Bereich, wenn es etwas gibt, wo ich nicht mehr gestalten kann, wo ich nicht mehr irgendwie verändern kann, wo es vielleicht auch darum geht, eine Situation zu ertragen oder etwas Leidvolles auch durchzustehen. Da kann das Sinn erleben darin bestehen, eben, wie stelle ich mich dazu? Also gibt es eine Motivation, aus der heraus ich diese schwierige Situation oder das Leiden durchstehe? Also diese innere Stellungnahme. Und auch da, denke ich, kann man erleben, wenn das wirklich meins dann ist, wenn ich merke, ah ja, ich habe jetzt meine Haltung gefunden, um das zu ertragen, dann fühlt sich das auch richtig an. Und auch das ist eben eine Möglichkeit von Sinnverwirklichung.
Ich frage mich gerade, gibt es so praktische Tipps oder Empfehlungen, die du daraus heraus gerne gibst an Menschen, die vielleicht gerade in einer schwierigen Phase sind?
Ja, sich klar zu machen, dass das eine Möglichkeit auch ist. Also sich da nicht gefangen nehmen zu lassen von einer Erkrankung zum Beispiel. Nicht zu sagen, okay, ich bin jetzt nur die Krankheit, sondern sich nochmal klar zu machen. Es macht einen Unterschied, ob ich das jetzt nur passiv ertrage oder ob ich sage, ja, ich will da durchgehen. Ne? Und auf welche Art und Weise zum Beispiel auch zu sagen, vielleicht ich will Menschen um mich herum da nicht zu stark belasten jetzt durch meine Erkrankung oder auch andersherum. Ich will das auch gerne teilen, was mir gerade schwer fällt, weil das auch vielleicht die Beziehung verstärken kann, nochmal zu meinem Kind oder zu meiner Partnerin oder wie auch immer. Immer wieder, glaube ich, wichtig, diese Möglichkeit zu eröffnen. Ich kann das gestalten. Ich habe da Entscheidungsmöglichkeiten in jeder Situation, auch wenn vieles darin festgelegt ist und unabänderlich. Aber es gibt immer diesen Punkt der Freiheit, der inneren Stellungnahme.
Ich kann mir vorstellen, dass es ja gar nicht so einfach vielleicht ist, diese ganzen Möglichkeiten, die es ja eigentlich auch gibt, wenn ein Mensch so eine, aus gutem Grund, eine gewohnte Routine hat, und dann zu sehen, okay, theoretisch könnte ich es auch ganz anders machen, aber es ist vielleicht im ersten Moment eine Lösung, die mir nicht so gut gefällt und vielleicht auch aus dem Grund gar nicht erst einfällt.
Mhm. Ja, genau, das glaube ich, das ist so ein Prozess, den man sich dann auch langsam erarbeitet, ne? Auch genau, zu lernen, mal zu sich selber in Distanz zu gehen, sich selber mal anders zu denken, auch ein bisschen seine Fantasie auch in Bezug auf sich selber zu entfalten. Ich glaube, das sind Prozesse, die halt sich allmählich entwickeln und die, genau, vielleicht vielfach auch gar nicht so gewohnt sind als Möglichkeiten überhaupt.
Gibt's da so, Ansätze, Methoden, Gedankenspiele, wo du gemerkt hast, die habe ich für mich in meinen Alltag mitgenommen, weil sie da auch hilfreich sind?
Eine Form der Selbstdistanzierung, sage ich mal, ist, finde ich, auch über sich selber mal zu lachen oder sich selber mal humorvoll zu kommentieren, finde ich, ist irgendwie so was ganz Erleichterndes im Alltag, was irgendwie viel auch Spannung abbauen kann. Einfach mal sich selber ironisch zu kommentieren, ist auch eine Form der Selbstdistanzierung, finde ich. Manchmal ganz hilfreich.
Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Was ich gerade lerne? Also was ich eigentlich häufig denke, was ich zunehmend lerne, je länger ich in dem Bereich tätig bin, ist Bescheidenheit. Also ich einfach jetzt nicht nur so dahingesagt, sondern auch wirklich zu begreifen, okay, ist die Möglichkeiten sind gering, die ich so habe in meiner Rolle. Es sind vielfach, sind Menschen sehr vielen Einflüssen ausgesetzt, Themen, die sich schwer bewegen lassen und da nicht zu viel zu wollen. Je weniger ich will, umso eher gelingt was, ist so meine Erfahrung. Und dafür ist so, genau. Also was ich mehr und mehr begreife, ist einfach so das, glaube ich, eine gute Grundhaltung ist, bescheiden heranzugehen an die einzelne Begegnung, an die Beratungssituation, sich nicht zu wichtig zu nehmen. Und ich glaube, gerade dann kann man oder kann ich am ehesten hilfreich sein.
Ja. Kann ich sehr viel mit anfangen. Das passt ganz gut. Ich habe ja immer eine Frage von der letzten Person, die im Podcast zu Gast war, an die nächste. Und ich hatte letztes Mal Berivan von Pro Familia im Interview. Und ihre Frage an dich ist, welche Charaktereigenschaft ist in deinem Beruf hilfreich?
Mhm. Ja, dann wäre da sicherlich was. Offen zu sein für die Begegnung, nicht zu viel vorher zu wissen, die ja Fähigkeit, einfach auch mit erstmal leeren Händen in so einer Situation zu gehen und dann zu schauen, was sich entwickelt. Aber ich ganz wichtig, also so eine innere Offenheit, Bereitschaft zu haben, dass sich die Dinge schon entwickeln werden. So, vielleicht auch so ein Zutrauen darin, dass das schon, auch wenn ich es gar nicht weiß, aber schon auch dann in eine gute Richtung entwickeln wird. Das Gespräch, die Begegnung und vor allen Dingen dann auch über diese Zeit der Begegnung hinaus. Also es ist ja immer nur eine ganz kleine Sequenz und dann gehen die Menschen wieder in ihre Lebenswelt und da auch so das Vertrauen zu haben. Gut, ne? So, es kann den Menschen gut ziehen lassen und es wird schon das Richtige passieren.
Thomas, wenn jetzt der eine oder die andere sagt, Mensch, das ist ja ein spannendes Thema. Was empfiehlst du denn, um ja, sich weiter zu informieren, vielleicht mal reinzulesen?
Ja, also ich finde wirklich, gibt also von Frankl auf jeden Fall zwei sehr interessante Bücher. Also als ersten Zugang, man glaube ich schon viel versteht, ist diese Biografie aus der Zeit des Konzentrationslagers, trotzdem Ja zum Leben sagen. Das ist, glaube ich, auch leicht zugänglich, sage ich mal, von der Art, wie er da erzählt und schreibt. Genau, wenn man das ein bisschen mehr vertiefen möchte, ist, glaube ich, aus meiner Sicht so das beste Buch die ärztliche Seelsorge von ihm, wo er viele Fallbeispiele auch bringt, wo dann diese Art der Intervention und Begleitung auch hilfreich war, womit er arbeitet und die aber auch eben nochmal so seinen Ansatz zum Menschen ganz schön beschreibt. Das ist dann nochmal so vertiefend.
Thomas, gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist noch ungesagt oder unbefragt, sollte hier aber unbedingt Platz bekommen?
Fällt mir jetzt erstmal so nichts weiter ein. Genau. Ich fand's ganz interessant, weil meine Ausbildung ist ja nun auch schon eine ganze Zeit her, da nochmal wieder drüber nachzudenken, über die Grundlagen und die Methoden und so weiter, auch das Grundverständnis. Das war für mich irgendwie ganz, ganz schön, ganz guter Anlass auch nochmal durch dieses Interview.
Ja, ich finde das toll, weil ich mich schon länger für diese Richtung auch interessiere und freue mich sehr, dass wir dazu jetzt eine Folge machen konnten. Eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch, nämlich Thomas, welche Frage möchtest du denn der nächsten Person stellen, die hier ist?
Welche Frage ich der nächsten Person stellen möchte? Ja, vielleicht die Frage, was gibt dir Kraft so für die tägliche Arbeit? Was ist so deine Kraftquelle?
Schöne Frage. Vielen Dank. Dann sagen wir mit dieser Frage jetzt Tschüss. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch eine 5-Sterne-Bewertung da. Abonniert uns. Ihr könnt uns auch für Feedback oder Kritik oder Anregungen gerne eine E-Mail schreiben an ahoy@podcast0816.de. Und wenn ihr selbst Lust habt, mal zu einem Thema zu kommen, dann schreibt uns gerne. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.